Willkommen zur Sendung Credo. Grüß Gott, sagt Ihnen heute Diana Nefjodow. Viele Grüße gehen auch nach Südtirol an alle, die uns über Radio Maria zuhören. Heute spricht Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück zur Reihe Theologie der Familie. Heute über die Worte von Johannes Paul II., die Freude über jedes Kind, das geboren wird. Professor Dr. Manfred Balkenohl ist geboren 1936 in Arnsberg, Westfalen. Er studierte Theologie, Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Germanistik und Geschichte an der Universität Münster, war Dozent für Anthropologie und Theologie an der Akademie für Jugendfragen beim Deutschen Institut für wirtschaftliche Pädagogik in Münster bis 1973 und hatte einen Lehrauftrag für christliche Sozialwissenschaften an der Uni Osnabrück bis 1976. Er stand auch in der Aus- und Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiter im Bistum Osnabrück. Ab 1976 war er Professor für Systematische Theologie für die Moraltheologie an der Universität Osnabrück. Inzwischen ist er Professor Emeritus. Bald ist Weihnachten, ein Fest, an dem wir die Geburt Christi feiern. Die Evangelisten berichten sowohl über eine Ablehnung als auch eine feierliche Begrüßung des Jesuskindes. In den Familien gibt es auch diese Erfahrung. Ein Kind kann willkommen sein, aber leider auch manchmal nicht. Dabei unterstützt die Kirche die Haltung, sich über die Geburt eines jedes Kindes zu freuen und es zu feiern. Dies versucht die Kirche in der Theologie der Familie zu verbreiten, damit die Geburt eines neugeborenen Kindes für die Eltern heißt, Geburtsgrüße, Geschenke und Glückwünsche. Die Betrachtung über die Worte von Johannes Paul II., die Freude über jedes Kind, das geboren wird, wird uns heute Professor Balkenohl in der Credo-Sendung geistlich auslegen. Grüß Gott und guten Abend nach Osnabrück, Professor Balkenohl.
Ja, grüß Gott und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb.
Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns in der Sendung sind. Wir freuen uns nun auf Ihre Betrachtung. Bitte, Professor.
Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Enzyklika Evangelium Vitae vermerkte Johannes Paul II. Einleitend auf der ersten Seite, ich zitiere, am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Soweit das Zitat des Papstes zum Schluss die Lukasstelle. Und der Papst interpretierte, gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Soweit die Interpretation des Papstes. So in Evangelium Vitae, im ersten Kapitel auf der ersten Seite. Ich sage es noch einmal. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Diesen Gedanken sei der Heilige Vater im Zusammenhang mit dem, wie er sagt, zentralen Kern des Erlösungsauftrages Jesu. Ein Zitat aus dem Johannesevangelium: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Diese Einschätzung des Lebens steht im Zusammenhang mit der Einschätzung der Heiligkeit der menschlichen Familie. Es ist tatsächlich eine Neuigkeit, die hier im Christentum aufbricht. Tatsächlich markiert das Christentum eine Wende in der Einschätzung des Wertes eines jeden Menschenlebens und des Wertes der Familie. Zwar haben wir auch von dem Alten Testament wertvolle Mahnungen, die auf den Wert des Lebens hinweisen. So etwa in der Einladung des Moses: Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Soweit das Zitat von Moses, Deuteronomium 30, 15, 19. Eine grundsätzliche moralische Orientierung finden wir auch vorchristlich im Eid des Hippokrates, in dem es heißt: Nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Das ist auch vorchristlich, im 4. Jahrhundert vor Christus. Also Mitteilungen des Moses nur als Beispiel hier gesehen, oder auch hier von Hippokrates, die sozusagen auf das Christentum von hindeuten. Aber trotz solcher positiver Aspekte aus dem Vorchristentum war die heidnische Antike doch von einem Pessimismus durchwaltet, oft von einem pseudoreligiösen Pessimismus durchwaltet. In den Chören des Sophokles zum Beispiel heißt es, dass nie geboren zu werden das Beste sei. Doch wenn man lebt, ist das Zweitbeste, bald dahin zu gehen, woher du kamst, wie es in den Chören heißt. Noch deutlicher finden wir diese Einstellung im Sinngehalt der Sage vom König Midas. Dieser jagte lange Zeit den weisen Silenen, den Begleiter des Dionysos, im Walde, ohne ihn zu fangen. Endlich seine habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen Allerbeste und Allervorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der Dämon in die Worte aus: Elendes Eintagsgeschlecht, des Zufallskinder und der Mühsal, was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Ersprießlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Eine eigenartige Lehre, die uns hier entgegentritt. Er hat ja nur gefragt, was das Beste für den Menschen ist. Und jetzt sagt der Dämon, der Halbgott, sogar das Zweitbeste noch. Und das Beste sagt er in dreifacher Variation, in dreifacher Steigerung sogar: nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Dann das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Dieser Dämon, dieser Halbgott, Teil in göttlicher Fülle auch so das zweitbeste Metabol und das Beste sagen sollte. Merkwürdig ist, dass bei dieser Lehre nicht Übel irgendwelcher Art aufgehoben werden sollen, sondern die Existenz selbst, die Substanz des Daseins überhaupt. Was hier entgegentritt, ist also ein existenzieller Nihilismus, der ja nicht vorbei war hier mit dem König Midas. Ein Pessimismus, der schließlich philosophisch gesehen in Schopenhauer gipfelt, der sagt, das Leben ist fortgesetzter Betrug. Hat es versprochen, so hält es nichts. Hat es gegeben, so war es nur um zu nehmen. Auch Byron, Fluch dem, der Leben fuf. Was wir hier sehen, ist natürlich die größtmögliche Entfernung von der christlichen Lehre über die Heiligkeit des Lebens, wie es ja schon in dem Dokument Donum Vitae dargelegt wurde. Das menschliche Leben ist heilig. Und der Familie als das Heiligtum des Lebens in Evangelium Vitae. Also hier, was hier uns entgegentritt in der Antike, ist wirklich die größtmögliche Entfernung von der christlichen Lehre. Ganz anders das Christentum. Sie erinnern sich, als sie gerade sagte, die große Freude, die dem ganzen Volke zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und der Papst interpretierte diese große Freude. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Und das Wort aus Johannes, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Schon die Vätertheologie stellt sich kompromisslos gegen die gnostischen Irrlehrer mit ihrer falschen, ehefeindlichen und familienfeindlichen Auffassung. Johannes Chrysostomus sah schon zwei Jahrtausende vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Familie die Kirche im Kleinen. Und Amphilochios, Bischof von Ikonion, 340, 45 bis 394 bis 403, so etwa. Der Bischof Amphilochios pries die heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als, so Amphilochios jetzt wörtlich, Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Johannes Paul II., der übrigens dieses Zitat von Bischof Amphilochios in seiner Enzyklika Evangelium Vitae zitiert. Er fasste die Lehre der Kirche am 15. Mai 1982 im Wallfahrtsort St. Meira so zusammen. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Sehen wir nochmal die Parallele zu Amphilochios. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Papst Johannes Paul II. Die Patristik, also die Vätertheologie, sehr genau kannte. Amphilochios, Erzeuger der Menschheit. Johannes Paul II., die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Amphilochios Urheber von Ebenbildern Gottes, also die Familie, und Johannes Paul II. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Kirchlicherseits hat man sich längst auf diese Positionen, hat man längst diese Positionen vor Augen. Und es ging bereits 1921, also vor fast 100 Jahren, ja, noch nicht ganz 100 Jahren, bei der Einsetzung des von der Gesamtkirche zu begehenden Festes der Heiligen Familie nicht allein um die Abwehr der zeitverdingten kirchenfeindlichen Strömungen und der Angriffe, sondern viel tiefer noch als apologetisches Bemühen, weil die schon in der Vätertheologie lebendige Überzeugung von der Heiligkeit der christlichen Familie, die Heiligkeit, die man nun auch zu vertiefen suchte. Gott ist in einer Familie Mensch geworden. Das ist die Ursache unserer Weihnachtsfreude. Und wir verstehen heute besser das Wort des Heiligen Vaters: Die Familie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens. Und innerhalb des Volkes des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend auf die Verantwortung der Familie an. So in Evangelium Vitae. Wir werden diese Gedanken vertiefen und hören vorher zwischendurch ein paar Klänge Musik. Thank you. Wir hatten, liebe Hörerinnen und Hörer, von der Heiligkeit der Familie gesprochen und hatten uns bezogen auf den Enzyklika Evangelium Vitae und auch auf andere Schreiben, zum Beispiel auf Donum Vitae bezogen, welche das Heiligtum des Lebens im Zusammenhang mit der Heiligkeit der Familie darlegt. Die Enzyklika Casti Connubii, die ist aus dem Jahre 1930 von Pius dem 11. vom 30.12.1930. Diese Enzyklika hatte bereits Schwerpunkte gesetzt. Seit dieser Enzyklika Casti Connubii, reine Ehe, keusche Ehe, könnte man das übersetzen, in dieser Enzyklika leuchtete die urchristliche Lehre wieder auf, dass die sogenannten evangelischen Räte Armut, Keuschheit und Gehorsam zuvörderst und zutiefst in der christlichen Familie ihre theologische Heimat haben. Eheleute nämlich, die im Gehorsam gegenüber Gott die Fortführung der Schöpfung verwirklichen, wie es im Evangelium Vitae heißt. Die Fortführung der Schöpfung verwirklichen die Eheleute. Und wenn sie können, einer Reihe von Kindern das Leben schenken. Und selbst die damit einhergehende wirtschaftliche Armut als heiliges Geschenk auf sich nehmen. Sie wissen, was Johannes Paul II. Mit dem Wort meinte: die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Die Armut um des Gottesreiches willen. Die Reinheit, Casti Connubii, sowie der Gehorsam gegenüber Gott sind für christliche Eheleute grundlegende Lebensqualitäten. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde auch zutreffend und kirchenoffiziell, darf man sagen, von der Berufung zur Ehe und Familie gesprochen. Es gibt die Berufung zur Ehe und zur Familie. Johannes Paul II., den ich zitiert hatte, präzisiert diesen Ansatz zutreffend in Familiaris Consortio, in diesem Familienschreiben, wenn er von der dreifachen Berufung der Familie spricht. Also einmal die Berufung zur Ehe und zur Familie und dann die dreifache Berufung der Familie. Die Familie hat eine dreifache Berufung. Erstens die Heiligung ihrer selbst, also die Heiligung der Eltern und der Kinder, nicht nur der Eltern gegenüber den Kindern, auch der Kinder gegenüber den Eltern. Die dreifache Berufung, die Heiligung ihrer selbst. Zweitens die Heiligung der Kirche. Und drittens die Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Familie. Steht in dem päpstlichen Schreiben Familiaris Consortio. Ich nenne es noch einmal: die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Zusammengefasst die Berufung der Familie, die Heiligung. Und das sind die drei Hauptaspekte. Die christliche Auffassung sieht Ehe und Familie seit jeher als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensformen. Denn die Ehe als Natureinrichtung ist göttlichen Ursprungs. Die von Gott angeordnete und gesegnete Ehe führte Christus zum ursprünglichen Ideal der unauflöslichen Einehe zurück und erhob sie zur Würde eines Sakramentes. Ehe und Familie, das müssen wir sehen, sind Spiegelbild und Nachvollzug des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche. Ich zitiere jetzt einen berühmten Dogmatiker, nämlich Michael Schmaus. Eben hatte ich kirchliche, päpstliche Verlautbarungen zitiert. Und jetzt zitiere ich den berühmten Dogmatiker Michael Schmaus, der in seiner neuesten Dogmatik schrieb: Die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und der Kirche. In das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein. Das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Diesen Satz aus der letzten Dogmatik von Michael Schmaus sage ich noch einmal: Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. An zahlreichen Stellen gibt die Schrift darüber Auskunft, dass Jesus der Ehe und der Familie ganz besondere Sorge zugewandt hat. Matthäus überliefert das Herrenwort: Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Die bereits im Urchristentum lebendige Überzeugung von der Familie als der Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden, ich hatte ja eben das Wort des Papstes zitiert, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Und dies ist eine im Urchristentum bereits lebendige Überzeugung, dass die Familie die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden bedeutet. Und diese Auffassung ist in den orthodoxen Kirchen, den sogenannten Ostkirchen, einschließlich der mit Rom unierten, bis in die göttliche Liturgie hinein ebenfalls erhalten geblieben. Die Trauerfeier ist hier bezeichnenderweise eine Krönungsliturgie. Die Brautleute werden gekrönt. Eine Krönungsliturgie, die mit den Worten beginnt: Gesegnet sei das Reich Gottes. Die Krönung der Brautleute weist darauf hin, dass ein Reich, und zwar hier das Reich Gottes, hier auf Erden durch den Ehebund schon Realität wird und eschatologisch, also auf endzeitliche Verwirklichung hin, ausgerichtet ist. Die Ostriten gehören zur Katholizität, also zum allumfassenden Charakter der Kirche. Nicht ohne Grund wird im neuen Weltkatechismus auf diese Krönungsliturgie verwiesen. Das ist nicht nur eine Grußadresse an die Orthodoxie, sondern hier wird die Überzeugung dargelegt, dass beide Kirchen diese wichtige Lehre bis heute erhalten haben. In familiäres Consortio, ich zitiere noch einmal, heißt es: Die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Auch die vom Konzil bestätigte urchristliche Auffassung der Familie als der Kirche im Kleinen, eine Überzeugung von Kirchenvätern und insbesondere des heiligen Johannes Chrysostomus im 4. Jahrhundert, hatte der Heilige Vater in zahlreichen Dokumenten, zum Beispiel in Familiaris Consortio, wie ich schon zitiert hatte, in Gratissimam Sande ebenfalls zitiert, auch Evangelium Vitae auch zitiert, erneut ausgesagt und immer wieder bestätigt. Er verweist auf die Zivilisation der Liebe, die ohne christliche Ehe und Familie in der Gesamtkirche überhaupt nicht möglich ist. Benedikt der 16. hatte diese Sicht seines Vorgängers dezidiert bestätigt. Die Familie ist das Heiligtum des Lebens, zitiert der gegenwärtige Papst die Worte seines Vorgängers. Und in dem genannten Begriff des Papstes an die Familien wird ein weiteres theologisches Geheimnis neu ins Licht gerückt. Es ist möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber, im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen, sagt der Papst. Es ist möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber, im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen. Umgekehrt bildet das göttliche Wir, das ewige Vorbild, vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffene Menschen, nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffene Mann und der Frau gebildet ist. Was hier deutlich wird, ist folgendes: So wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild Gottes ist, so ist die menschliche Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Die Familie ist insbesondere das Spiegelbild des innertrinitarischen Dialoges. Es ist nämlich Glaubenssatz, dass die göttlichen Personen ineinander leben, so dachte schon das Konzil von Florenz. Die gegenseitige Durchdringung und Einwohnung der drei göttlichen Personen wird, ein theologischer Ausdruck, wird als Perichorese bezeichnet. Perichorein ist griechisch, heißt wörtlich herumgehen, auf jemanden übergehen. Bereits in der Väterzeit wird diese Lehre auf mannigfache Weise wiederholt und zu erklären versucht. Das Wort Perichorese, das Wort selber, spielt weniger eine Bedeutung. Vor allem das, was gemeint ist, das Wort selber, findet sich zum ersten Mal bei Gregorius von Nazianz. Und bis in die früheste Zeit der Kirche geht die Glaubensgewissheit zurück, dass die Familie das Abbild der göttlichen Trinität ist. Das ist vielleicht interessant auch noch zu erwähnen, dass bis ins hohe Mittelalter hinein die heilige Dreifaltigkeit dargestellt worden ist durch drei Gestalten: Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist durch eine weibliche Gestalt. Die Taube war ja noch besetzt als Symbol der Aphrodite. Die ist erst später in der Malerei als Symbol des Heiligen Geistes dargestellt worden. Was muss heute gesehen werden? Heute muss in allen Zeitalter des ethischen Verfalls und der Wiedergewinnung christlicher Werte zugleich gesehen werden, dass christlich gelebte Ehe und Familie das Abbild der Trinität ist. Wir haben ja nicht nur ein Zeitalter des ethischen Verfalls, wir haben ja zugleich ein Zeitalter der Wiedergewinnung christlicher Werte. In den Tugenden wurden die christlichen Werte ja deutlich, die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, auch die theologischen Tugenden genannt. Sie wurden auch genannt Tugenden, die im Menschen eingegossen sind, die eingegossenen Tugenden. Von wem denn eingegossen? Von Gott selbst in die Menschenseele eingegossen. Und dann ist es die Aufgabe der Erziehung, die Aufgabe der Selbsterziehung im Lebensprozess, dass diese Tugenden zur Entfaltung kommen. Das sind die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und es gibt die Kardinaltugenden, die bis in die Antike hineingehen. Das sind Kardinaltugenden, darum genannt, weil es Haupttugenden sind: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Wie sehr der Mensch dieser Tugenden bedarf, sieht man dann schon, wie wenn das Leben maßlos wird, zum Beispiel beim Genuss von Rauschmitteln und Drogen. Da ist das Maßhalten gegen Unmäßigkeiten und Süchte gesetzt. Und der Mensch bedarf dieser Tugenden als Lebenshilfe. Diese Tugenden als Lebenshilfe, ein kleiner Band, ein kleines Büchlein, erscheint im neuen Jahr, im Frühjahr im Christianer Verlag. Habe ich zusammengestellt. Nicht nur die göttlichen Tugenden, sondern auch die Kardinaltugenden. Die Kardinaltugenden waren schon in der Antike vorhanden. Das Christentum hat, wenn wir an das Neue Testament denken, ja auch noch die göttlichen Tugenden hinzugefügt, obwohl die Gerechtigkeit ja auch eine Angelegenheit des Neuen Testamentes ist. Wenn eure Gerechtigkeit, so das Wort Jesu, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Schärfer als von Jesus selbst wurde diese ganze Klasse nicht gebrandmarkt. Und was denn zur Gerechtigkeit hinzukommen muss, da sehen wir ebenfalls, wenn wir die Schrift aufschlagen, nämlich Barmherzigkeit, Treue, Liebe, das muss zur Gerechtigkeit hinzukommen. Die Gerechtigkeit muss also größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ich sagte also, wir haben heute nicht nur eine Zeit des ethischen Verfalls, sondern auch eine Zeit der Wiedergewinnung christlicher Werte. Und zur Wiedergewinnung christlicher Werte gehört, dass christlich gelebte Ehe und Familie das Abbild der göttlichen Trinität ist. Weiterhin, dass die christliche Ehe und Familie auf Christus hin orientiert ist und eine besondere Form der Christusnachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Denn eine Ehe, die zur Familie wird, wenn Kinder hinzukommen, dann ist die Notwendigkeit, da Wohnraum zu beschaffen, zum Beispiel. Das führt die Eltern selbst in wirtschaftliche Armut, die sie aber um des Gottesreiches willen mit Freude auf sich nehmen, weil sie ja sehen, dass das im Grunde keine Armut ist, sondern im Grunde Reichtum. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch etwas ebenfalls Wesentliches hinzukommen, nämlich die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das menschliche Du. Denn wie wollen die Kinder denn lernen, sich einzusetzen, uneingeschränkt für die Mitmenschen, wenn sie hier keine Vorbilder in der christlichen Familie empfangen haben? Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder untereinander, als auch für den Sendungsauftrag, ja der Berufung, von der wir sprachen, der kleinen Kirche nach außen, zur großen Kirche und zur Welt hin. Johannes Paul II. Sprach von der Berufung der kleinen Kirche zu der großen Kirche hin. Der Kardinal Josef Höffner, der ja vorher Professor in Münster war, einer meiner Professoren, den ich gehört habe, der sprach von dem Sendungsauftrag der Familie. Die Familie hat den Sendungsauftrag zur Kirche und zur Welt hin, nach Kardinal Höffner, nach den Worten des Heiligen Vaters, gibt es die Berufung der Familie. Er sagt wörtlich in dem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio, welches ich noch einmal zitieren darf, als kleine Kirche, so der Papst, Zitat, als kleine Kirche ist die christliche Familie ähnlich wie die große Kirche dazu berufen, Zeichen der Einheit für die Welt zu sein und so ihr prophetisches Amt auszuüben, indem sie Christi Herrschaft und Frieden bezeugt, worauf die ganze Welt unterwegs ist. Die Kirche hat also ein prophetisches Amt. Die ganze Welt ist unterwegs zum Reich Gottes hin. Die Familie aber hat das Amt prophetisch schon zu zeigen in dieser Welt, was das Reich Gottes ist, die Berufung. Dann weiterhin, der ganze Abschnitt, die ganze Schreiben ist durchsetzt voll von der Berufung der christlichen Ehe und Familie. Die christliche Familie, das ist Nummer 50, Familiaris Consortio, eben war 48, jetzt 50. Die christliche Familie ist dazu berufen, aktiv und verantwortlich an der Sendung der Kirche mit einem besonderen und eigenen Beitrag teilzunehmen. Das sind unvergängliche Worte, die hier der Heilige Vater in diesem bedeutenden Schreiben gesagt hat. Die Berufung der Ehe und der Familie. Und da die christliche Familie, die aus der christlichen Ehe erwächst, die eigentliche Urzelle, die Urform der Kirche ist, so ebenfalls der Heilige Vater und das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, ebenfalls die Familie als die kleine Kirche. Das sind die Auffassung der Glaube der Kirche in der patristischen Zeit, in der Väterzeit. Johannes Chrysostomus hat wiederholt diesen Gedanken geäußert. Urchristliches Gedankengut. Also, da die christliche Familie, die aus der christlichen Ehe erwächst, die eigentliche Urzelle, Urform der Kirche ist, so begründet die christliche Ehe ein gottgeweihtes Leben der Ehepartner und der Familie insgesamt. So haben sich die Eheleute zusammen mit ihren Kindern in der Liebe Gottes, ein Matthäus-Wort, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit allen Kräften einzusetzen, um in dieser besonderen Form christlichen Lebens einander und den größeren Gemeinschaften zu dienen. Also die Berufung der Ehe und der Familie. Und es gilt für Ehe und Familie in besonderer Weise das Herrenwort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Der Papst sagte sehr deutlich in Familiaris Consortio, aber auch in Gratissimam am Sande und Evangelium Vitae immer wieder, dass die christliche Familie nicht nur die Urzelle des Staates, der Gesellschaft ist, sondern ebenfalls die Urform der Kirche darstellt. Und die Gesamtkirche würde gar nicht existieren können, wenn sie ihre Hoffnungsträger und Hoffnungsspender in den Gestalten christlicher Eltern mehr und mehr verlustig gehen würde. Auch daher ergibt sich die Notwendigkeit eines wachsenden Bemühens um die christliche Ehe und Familie. Wir wollen diese Gedanken noch vertiefen und hören zwischendurch ein paar Klänge Musik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, christliche Ehe und Familie erwächst nicht nur aus der Vergangenheit, aus dem Gewesenen, sondern sie ist auf das Kommende, auf Zukunft hin ausgerichtet, wie wir gehört haben, in den Worten des Bischofs Amphilochios zum Beispiel. Sie ist auf das Kommende, auf Zukunft hin ausgerichtet. Ja, durch christliche Ehe und Familie wird die Zukunft im Heilsplan Gottes geschaffen. Ganz konkret, wie die Zukunft der Kirche durch die Zeugung und Geburt von Kindern geschaffen. Somit ist christliche Ehe und Familie nicht nur auf die Zeit, sondern auf die Ewigkeit ausgerichtet. Christliche Ehe eröffnet nicht nur die Zeit, sie eröffnet die Ewigkeit des Menschen. Denn durch sie, durch christliche Familie, werden Menschen zusammen mit der Schöpfungsmacht Gottes ins Dasein gerufen und in die ewige Liebe Gottes hineingenommen. Die Ehe, die den göttlichen Auftrag der Weckung neuen Lebens hat. Damit sind wir wieder an dem Anfang. Die Freude über jedes Kind, das geboren wird. Eine Freude, die sozusagen die Antike ablöst und ein ganz neues Zeitalter einleitet. Diese Freude die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes, kommen wir gleich noch dazu sprechen. Christliche Ehe, die die Ewigkeit des Menschen eröffnet, denn durch sie werden Menschen zusammen mit der Schöpfungsmacht Gottes ins Dasein gerufen und in die ewige Liebe Gottes hineingenommen. Die Ehe, die den göttlichen Auftrag der Weckung neuen Lebens hat, sagten wir, eröffnet die Ewigkeit des Menschen in der glückseligen Anschauung Gottes. Die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die erlösende Gemeinschaft. Sie merken das wieder an, Zitat aus Familiaris Consortio 49. Die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die erlösende Gemeinschaft. In der Enzyklik Evangelium Vitae betonte Johannes Paul II. Er spricht von der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Die Teilhabe, die mit einer, und so wieder wörtlich, der Paar mit einer besonderen Verantwortung verbunden ist. Die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes, so Evangelium Vitae, Worte des Papstes, sind mit einer besonderen Verantwortung des Menschen verbunden. Der Papst präzisiert diese besondere Verantwortung wörtlich, der Papst, eine Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. In derselben Enzyklika heißt es weiter: In der menschlichen Elternschaft ist Gott selber gegenwärtig. Und wiederum in der Enzyklika Evangelium Vitae, diesmal 43, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Das sind ganz wichtige Worte in dieser Enzyklika, welche das ganze neue Jahrhundert, und ich möchte sagen, das neue Jahrtausend beseelen wird. Eine Enzyklika der Zukunft, die das Leben, den Wert des Lebens gegen jeglichen Pessimismus steht, auch gegen den gnostischen Pessimismus in der Antike, wo wir einige Beispiele am Anfang gesagt hatten. Wir werden unsere Gedanken zum Thema Ehe und Familie und zum Thema Heiligkeit des Lebens und Heiligkeit der Familie fortsetzen nach Weihnachten. Und ich möchte mich heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und für Ihre Geduld.
Sie hören die Credo-Sendung mit Betrachtungen über die Worte von Johannes Paul II., die Freude über jedes Kind, das geboren wird, mit Professor Balkenhol. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie an der Reihe. Sie können hier anrufen und sich in der Sendung einbringen unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, wenn Sie eigene Gedanken zum eben Gehörten haben, können Sie anrufen unter 089 517 008 008. Und alle, die uns außerhalb von Deutschland hören, bitte wählen Sie die deutsche Vorwahl 0049 89 517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol bei der Sendung Credo. Wir haben nun einen Vortrag gehört von Professor Balkenol über das Thema Die Freude über jedes Kind, das geboren wird, von Johannes Paul II. Es ging darum, dass das Leben heilig ist, dass ursprünglich eine familienfeindliche Auffassung in der Gnosis vertreten wurde und die Kirche sich dagegen gestellt hat. Sie sah die Familie eher als Heiligtum des Lebens an, als wichtiger Bestandteil der Kirche. Die Familie baut die Geschichte und verbindet Gott mit dem Menschen und in der Geschichte. Professor Balkenol, die Verantwortung des Menschen in der Ehe ist doch sehr groß, sowohl zur Gesellschaft als auch in der Kirche, als auch gegenüber den jeweiligen Ehepartner und den Kindern. Möchten Sie dazu noch etwas sagen?
Ja, diese Verantwortung muss man tatsächlich in unserer heutigen Zeit wieder deutlich machen. Es ist so, dass die Verantwortung nicht nur gegenüber der Familie selbst da ist, gegenüber der Ehe, der Kinder und der Ehepartner, sondern auch gegenüber der Kirche und der Welt. Das ist patristische Theologie, das ist frühe Theologie, Theologie aus der Väterzeit. Und ich hätte ja gesagt, die Verantwortung, wenn der Papst Johannes Paul II. Sagt, ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Und er sagt, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Christliche Eheleute sind ja dazu berufen, gleichsam eine Vorahnung der ewigen Glückseligkeit des Menschen schon in diesem Leben erahnen zu lassen, weil der Mensch auf diese Wirklichkeit hin erschaffen ist. Das Ziel des Menschen kann schon in seiner frühesten Phase vorweg geschenkt werden, ein Kind nämlich, das angesichts der Liebe seiner Eltern aufwächst, die ihrerseits in Liebe miteinander verbunden sind und dem Kind auch die geschuldeten Geschwister gönnen. Dieses Kind verspürt den Zustand der Seligkeit bereits angesichts der Stellvertreter Gottes in den Gestalten der Eltern. Dass Eltern Stellvertreter Gottes sind, das ist schlicht Katechismuswissen. Die Eltern sind Stellvertreter Gottes, so heißt es im katholischen Katechismus der Bistümer in Deutschland auf Seite 219. Wahre Stellvertreter Gottes kann man daran erkennen, dass sie von hier auf Erden gleichsam eine Vorform von Glückseligkeit Realität werden lassen. Es kann nämlich in diesem Leben schon ein Abglanz dessen vorweg geschenkt werden, was das eigentliche Ziel des Menschen in der ewigen Anschauung Gottes ist. Und damit sind wir schon bei der Aufgabe der Ehe und der Familie nach innen hin, wie der Johannes Paul II. Sagt, die Heiligung ihrer selbst, darüber hinaus die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Ja.
Ja, vielen Dank, Professor Balkenol. Das war sehr informativ. Und wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Stunde so gestaltet haben. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie dies machen, indem Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der deutschen Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Und auch auf unserer Homepage horeb.org wird es in Kürze dieser Sendung im Podcast und Download Angebot geben. Dort können Sie es auf den Computer herunterladen. Und dort können Sie auch im Infofeld zur Sendung einige Buchtipps zur Sendung finden. Die genauen Angaben hat auch der Hörerservice für Sie bereit. Professor Balkenow hat auch einige Bücher herausgegeben zu moraltheologischen, sozialethischen und anthropologischen Fragen. Einige Bücher zum Beispiel über Gentechnologie und Humangenetik aus dem Christiana Verlag. Ein weiteres Buch vom Sinn des Lebens, auch erschienen im Christiana Verlag. Der Eid des Hippokrates, der Schneider Verlag aus dem Jahr 2009. Ein Handbuch des Lebensschutzes, das 2010 erscheint. Und auch das genannte Buch über die Tugenden. Näheres können Sie beim Hörerservice erfragen. Vielen Dank, Professor Balkenohe, für diese Stunde noch einmal von Radio Horeb.
Ich bedanke mich meinerseits. Dankeschön.
Danke und einen schönen Abend noch.
Danke, bis gleich.